Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Victor Dammann, fast 40 Jahre lang Gerichtsreporter vom Blick. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, Das Böse im Blick. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more. Myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Victor Dammann, langjähriger Gerichtsreporter. Über 3000 Gerichtsfälle ist er dabei, hat darüber berichtet und hat eben ein Buch geschrieben, das nächste Woche rauskommt. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Victor, wer bist du?
Ich bin Reporter. Und zwar mit der gleichen Leidenschaft, wie ich sie vor 40 Jahren schon hatte. Nur noch 40%, aber
100%.
40%
Leidenschaft.
40% arbeiten und
100%
Leidenschaft.
Aha, gut. Also, aber erzähl noch ein bisschen, was für ein Typ bist du, dass du diesen speziellen Weg geschlagen hast?
Also ich habe schon immer das Detektivische geliebt. Schon als Kind habe ich Jerry Cotton gelesen. Und ich habe das auch schon erzählt, ich habe immer Mühe gehabt mit dem Wort Recherchen. Ich habe immer gemeint, das habe irgendwie mit dem Gärtner etwas zu tun.
Aha.
Bis ich dann gemerkt habe, dass das...
Hat man dort schon können arbeiten im Blick, wenn man das noch nicht hat, das
Nein,
Wort können damals, kennen?
Nein, dort habe ich schon gewusst. Ich habe vorher bei der Tat gearbeitet, dort habe ich es gelernt.
In der Tat hast du es gelernt bei mir, aber das steht nicht im Buch drin. In deinem Lebenslauf doch, das, am Anfang hast du es ausgelassen.
Das steht
drin. Nein, das steht nicht drin.
Aber ich habe eine Geschichte drin.
Genau, aber das steht nicht, da hat es mich gewundert. Du hast ja beschrieben, wie du angefangen hast als Koch.
Ja.
Hast du wollen Koch werden?
Ja, ich wollte Koch werden, aber es war ein Fehlentscheid.
Ja, hast du die Lehre noch fertig gemacht?
Die Lehre fertig gemacht und die erste Stelle im Kongresshaus geschafft. Und dort habe ich angefangen fotografieren, Konzert. Abi und Esther Offerin sind die ersten Künstler, die ich fotografiert habe.
Aber dann bist du eigentlich einen Schritt weitergegangen. Hast nicht nur fotografiert, sondern hast dann eben angefangen zu schreiben. Glaube ich, eben bei uns, Tat ist für die Leute, die das nicht mehr so genau wissen, das war auch eine Boulevardzeitung, ein bisschen mit höherem Niveau, mit einem Kulturteil etc., Wirtschaftsteil und so. Eine wilde Truppe, wo ich auch als ganz, ganz junger Chefredakteur gewesen bin. Ja. Und du bist einer von dieser wilden Truppe gewesen.
Ja. Genau. Also ich war im blutigen Ecke, hat man das damals,
blutigen Ecke?
Ja.
Mit dem Hannes Hellstab.
Hellstab und Alder und ja, genau. Und dort habe ich angefangen eigentlich.
Und dort hast du also Blut geleckt?
Ja, also Polizeigeschichte gemacht und auf eine Art Blut geleckt. Das hat mich schon immer interessiert, Kriminalfall. Ich bin schon als 19-Jähriger an einen Prozess gegangen, statt einem Buch von einem 70-jährigen Mann, Der tatsächlich nicht nur Hosenträger angehabt, ganz bitter, und er hat auch seinen Geschäftspartner umgebracht.
Und er hat gefunden, das ist eine Welt, die liegt dir.
Die Welt liegt mir, und zwar das Detektivische. Also am Anfang von einem Fall anfangen, ohne Zwangsmittel, mit der Polizei, ich kann ja niemanden verhaften und Hausdurchsuchungen machen, aber einfach recherchieren.
Aber da hättest du ja können Detektiv werden.
Ja, aber ich war fast 100 Kilo nach dem Kochlehren. Ja. Und bin nicht einmal eine Kletterstange darauf gekommen.
Aha. Und jetzt, wie viel Kilo hast du heute?
70.
70? Ja. Aber schon seit langem Jahren hast du nicht mehr das grosse Gewicht. Weil eben als Reporter muss man ja rumwieseln, oder? Ja. Muss man schnell sein.
Ja.
Gut, aber eben, hast du das irgendwie, was soll ich sagen, im Nachhinein bedauert, dass du dann nicht Polizist geworden bist oder eben Detektiv, um selber eben richtig einzugreifen?
Nein, vielleicht eher, dass ich nicht damals Jus studiert habe, dass ich einfach die Möglichkeit damals nicht hatte. Aber wie gesagt, ich habe es kompensiert mit dem, was ich dann gemacht habe. Und ich bin schon, bei einigen Fällen bin ich näher dran gewesen.
Eben, das Böse, das hast du natürlich eben immer im Auge gehabt, wenn man eben so Gerichtsreporter ist oder eben im blutigen Ecken dort ist. Das hat dich auch fasziniert. Jetzt hat man immer das Gefühl, eben auf beiden Seiten, auf der Seite von der Kriminalpolizisten und der Verbrecher, gibt es etwas, wo beide fasziniert sind. Es sind einfach die unterschiedlichen Lagen. Hast du dann auch irgendwie mal so gewisse kriminelle Energie gehabt?
Meine kriminelle Energie hat darin bestanden, den Kriminellen auf die Schliche zu kommen.
Hast du können denken, wie sie?
Ich habe bei gewissen Verbrechensformen gedacht, wie sie, ja.
Also, reden wir doch eben über die Tätigkeit beim Blick. Du bist dann nach dem Ende der Tat zum Blick gekommen und schreibst selber im Buch, eigentlich die meisten Reporter haben nur das gemacht, oder?
Ja.
Mord und Totschlag.
Ja, genau.
Das war das Thema, das der Blick in erster Linie profiliert hat.
Also, ja, also sechs Blech und Pause haben wir damals gesagt.
Also sechs auch noch. Aber was nicht geht, ist Politik, Wirtschaft, was soll ich noch sagen, also irgendwie auch Promis und so, das haben viel weniger eine Rolle gespielt. Dort ist in erster Linie eben um Sex und um Kriminalität
gegangen. Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Es hat dort schon die sogenannte Boulevardmischung gegeben, wo alle drei Sachen zum Zug sind. Also ich habe beispielsweise in der ersten Zeit, habe ich ja wie gesagt, ist der Garten von der Kriminellen besetzt gsi von anderen Kollegen. Ich habe dann den wüstesten Hund von der Schweiz betreut.
Was ist das?
Ja, wir haben mal einen Wettbewerb gemacht, wie der wüstesten Hund von der Schweiz aussieht.
Aha, hast du einen solchen Schrott müssen machen?
Ja, also lustig war, der ganze Kofferraum war der volle Hundefutter.
Aha.
Aber ich habe auch Showbusiness gemacht.
Ich musste also aufschaffen, bis du zum Blut gekommen bist.
Ja. Und mein Mentor war damals der Erwin Brazzerol. Der war der legendäre Gerichtsberichterstatter. Der war auch der Bob-Präsident. Und ich bin mit dem einfach immer mit. Und später habe ich dem seine Aufgaben übernommen.
Okay, jetzt muss man noch sagen, dass der Blick damals eine grosse Zeitung war. Bis zu 380'000 Auflage. Heute ist es knapp über 100'000. Es ist also total zusammengefallen in dieser Zeit. Wie hast du das miterlebt, den Niedergang?
Am Anfang hat wirklich nur der Blick Boulevard gemacht. Also auch die anderen Zeitungen wie Tagi und der NZZ haben vielleicht noch eine Hintergrundseite gehabt, wo sie alle Verbrechen und Unfall auf einer Seite eingequetscht haben. Das hat sich auch massiv geändert. Dann sind natürlich dazu die Lokalradio gekommen. Das weißt du ja am besten.
Irgendwie, mag ich mich daran erinnern.
Genau,
ja.
Lokalfernsehen. Und natürlich am Schluss das Internet, wo alles völlig auf den Kopf gestellt.
Also welches ist für dich die beste Zeit am Anfang, wo wir allein waren?
Grundsätzlich kann man das schon so sagen. Damals war es ja ein Wahnsinn. Man hatte ja so viele Möglichkeiten gehabt, wegen irgendeinem Nonsens ins Ausland zu fliegen.
Also einfach, weil viel Geld rum war?
Weil ohne viel Ende verdient worden ist, ja.
Ja.
Ja, sicher.
Und das hat sich jetzt total geändert. Hat man mehr Zeit gehabt, um an einer Geschichte zu arbeiten?
Man hat natürlich mehr Leute gehabt damals, ja. Das
ist immer abgebaut worden. Also je weniger Auflage, je weniger Einnahmen, je weniger Leute und damit auch je weniger Qualität.
Ja, aber
oder?
keine eklatante Verkleinerung von der Redaktion. Es hat schon Korrekturen gegeben, aber nicht so, auf keinen Fall Massenentlassung.
Jetzt gibt's ja, wenn man anschaut, der grosse Unterschied zwischen dem Blick, dem gedruckten Blick und online. Online ist ja der Boulevard noch viel stärker, während im gedruckten Blick eben der, der ziemlich zusammengefallen ist. Früher hat man, glaube ich, 150.000 am Kiosk verkauft. Jetzt sind es, glaube ich, noch 14.000, nicht einmal 10%. Dort geht man so auf Politik und Wirtschaft und Gesellschaftliches etc. Wie haben die das, oder wie hast du das intern erlebt, die Veränderung?
Also ich muss sagen, ich habe mich mit dem natürlich nicht müssen auseinandersetzen.
Aber du hast es mitbekommen?
Ja, ich habe es mitbekommen, aber es ist für mich, wie gesagt, ich habe mich meinem Job gewidmet als Gerichtsreporter.
Und hast du da immer Platz gehabt?
Ja. Wie viel? Also ich hatte am Anfang sogar weniger Platz gehabt. Am Anfang haben wir sogar in der Übersagszeit wahnsinnig viel gemacht, ohne Bilder.
Also Übersags ist der grosse Chefredakteur, der eben bis zur höchsten Auflage gegangen ist, bis auf 380.000. Ja. Hat das aber auch gemacht, unter anderem, indem er da auf tamilische Einwanderer losgegangen ist, was im Verlagshaus Ringe nicht überall gut angekommen ist. Aber er hat eine Nase gehabt für den Boulevard.
Ja.
Ist er dein bester Chefredakteur gewesen? Wie viel hast du erlebt?
Ja, etwa 10.
Etwa 10.
Also ich weiss nur noch, am Anfang...
Es war also einfacher gewesen, Gerichtsreporter zu sein als Chefredakteur. Da hat man mehr Überlebenschancen gehabt.
Also am Schluss ist man einfach länger... Also am Anfang ist man länger geblieben.
Ja, eben der Übersag, das war glaube ich 7 Jahre.
7 Jahre und dann der Fridolin Luchsinger auch etwa 7 Jahre.
Und heute ist die Halbwertszeit wie lang? Oder die nachfolgenden?
Ich kann
es nicht mal sagen. 1 bis 2 Jahre.
Oder 3, 4.
Gut. Also, der strengste, ist der Luchsinger. Der strengste? Nein, ist der Übersachs gewesen.
Ja.
Also und ich auch noch erlebt habe, er ist eigentlich mein allererster Chefredakteur gewesen, noch bei der Neuen Presse und so.
Ja, natürlich,
klar.
Wo ich
dann also auch ein bisschen bewundert habe. Ist ein Vorbild gewesen. Ja. Ist auch ein kultivierter Mensch gewesen, neben dem, dass er eben Boulevard gemacht hat. Also, die Mischung hat mir eigentlich zugesagt. Er ist der strengste, wer ist der beste gewesen?
Jeder hat seine, also einer von den professionellsten, wo das eben auch früher gemacht hat, als Reporter, ist der grosse Blei gewesen.
Das ist ein deutscher Chefredakteur gekommen, der dann die alte Boulevard-Blut-Mentalität wieder zurückgebracht hat in Blick, wo dort eine Art, wie hat es geheißen, gehobene Boulevard macht, wo aber dort auch nicht funktioniert hat.
Ja, aber ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht einverstanden gewesen mit ihm, dass man auch Täter, die nicht so schwere Delikte gemacht haben, dass man die identifizierbar gemacht haben. Das machen wir heute nicht mehr.
Das hast du mit ihm ausdiskutiert?
Ja, das ist nicht gegangen. Also er hat das einfach gesagt. Oder?
Das machen wir?
Ja.
Ist das einfach deutsche Mentalität gewesen? Knallharter? Er ist vom Bild gekommen, muss man sagen.
Ja, er hat das wollen und das habe ich nicht gut gefunden.
Gut.
Aber im rechtlichen, strafrechtlichen, ist er sehr versiert gewesen. Also, wie gesagt, ich kann nicht sagen, es ist der Beste, aber...
Aber der, was du gemacht hast, eigentlich am meisten geschätzt hat?
Verstanden hat.
Also, und wer ist der Schlechteste gewesen?
Das kann ich nicht sagen.
Er ist ein höflicher Mensch, unser Victor. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der nächste Titel, den du mitgebracht hast?
It's all over now von den Rolling Stones.
Und warum?
Weil eben...
It's all geht, over now, wir sind noch 40% dabei.
Ja, das ist gleich, aber es geht immer wieder weiter.
Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Tables turning now. Her time to cry.
Bei mir ist der Victor Damann. Fast 40 Jahre lang hat er über Mörder und andere schlimme Seelen berichtet. Und man hat das Gefühl, oder, es wird einem so ein bisschen vermitteln, wir leben in einer gefährlichen Zeit, wenn du das vergleichst mit den 80er Jahren. Du hast es wirklich hautnah dort miterlebt. Was würdest du sagen?
Also eigentlich sagen wir immer die alte gute Zeit. Aber in den 80er Jahren in Bezug auf Tötungsdelikt im Kanton Zürich war wesentlich schlimmer als jetzt. Ich habe immer am Ende des Jahres so eine Bilanz gezogen. Und es hat in den 80er Jahren bis zu 45 Tötungsdelikte gegeben. Vollendete Tötungsdelikte im Kanton Zürich. Und jetzt, heute haben wir vielleicht noch 6 bis 7.
Das heisst, du hast dort aus dem Vollen können schöpfen?
Es hat auch noch sehr viel ungeklärte
Tötungsdelikte. Ja. Hast denn du selber mal etwas aufgedeckt? Weil der Staatsanwalt, der damalige, ehemals leitende Staatsanwalt von der Zürcher Staatsanwaltschaft, der Ulrich Weder, schreibt im Vorwurf, dass du zum Teil mit deiner Recherche auch der Polizei geholfen hast.
Ja, in dem Sinne habe ich sicher mitgeholfen. Es war eine tragische Sache, weil es ist ein Sohn von einem Bekannten von mir war. Und dem Bekannten, seine Frau, ist verschwunden. Eines Tages. Und ich bin dann mit ihm, sie ist dann später, einen Tag später, tot aufgefunden worden, also das Tötungsdelikt, mit ihm dann den Täter suchen. Was er nicht gewusst hat, war, dass ich Tatort wissen kann. Ich habe also mich vorher bei Gewehrsleuten, die ich kennt habe bei der Polizei.
Die haben die Sachen erzählt. Haben die das dürfen?
Nein.
Aber hast du viele solche Leute gehabt, die Sachen gesteckt haben, die sie eigentlich nicht hätten dürfen sagen?
Nicht viele, aber einige.
Mhm. Hast aber du dort das Vertrauen geholt bei diesen Leuten?
Ja, das ist natürlich immer, völlig im Vertrauen.
Und es war immer geben und nehmen, oder wie?
Das ist nicht wichtig.
Wenn er dir etwas gibt, dann tust du vielleicht beim nächsten Fall etwas zurückhalten, wo du könntest berichten. Oder,
das habe ich sowieso immer gemacht. Also ich habe immer, wenn mir gesagt wurde, dass ich die Untersuchung behindern oder verunmöglichen, habe ich mich zurückgehalten. Das hat sich immer gelohnt.
Hat es keinen Druck gegeben vom Chefverdachten?
Der hat das gar nicht gewusst.
Genau, der hat das gar noch nicht. Aber wenn du angesetzt worden bist auf dem Fall, dann hast du etwas erfahren und dann sagt der Hund, wo ist denn die Geschichte? Was sagt denn der damals?
Das ist nie so gelaufen.
Sondern?
Sie haben Geduld gehabt.
Ja?
Also ich habe einfach, sie haben das Vertrauen zu mir eben auch gehabt, dass ich nicht alles erzählt habe. Weil wenn jemand alles erzählt auf der Redaktion, dann entsteht ein Druck auf alle Personen.
Auf welche
andere Personen? Also auf den Reporter. Dass er eigentlich Geschichte noch gar nicht reif ist.
Aber dann hast du sie zum Teil in Geschichten gekommen. Du hast ja geschrieben, dass zum Teil Schlagzeilen gekommen sind, die du überhaupt nicht wählen hast, weil da eben der Blattmacher, der wollte einfach knallige Sachen haben.
Das war eben genau nicht der Fall gewesen. Ich habe mich gegen jede Schlagzeile, die nicht gestimmt hat, gewehrt.
Ja, aber bist du immer durchgekommen?
In den meisten Fällen.
Ah, eben, aber nicht immer.
Also, manchmal bin ich auch Pingeli gewesen.
Aber hier und da haben sie es einfach ein bisschen aufgemotzt, noch ein bisschen schärfer formuliert. Als sie können, das ist doch der Boulevard. Ja, so funktioniert er doch. Und das ist doch auch der Blick.
Ja, aber was ein ständiger Kampf, das geht bei gewissen Geschichten, geht das, aber im Strafrecht geht das überhaupt nicht.
Na klar, man muss es so formulieren, dass es nicht strafrechtlich relevant ist, aber dass es knallig ist.
Das kann man immer noch machen. Man muss einfach ein bisschen mehr Fantasie haben.
Gut, was heisst du?
Sollen wir Schlagzeilen machen?
Ja, gut, natürlich. Aber bist du immer dabei gewesen, wenn Schlagzeilen gemacht wurden?
Ich kann mir sie vorlesen lassen, zeigen lassen.
Ja, und dann, wenn du gesagt hast, nein, das ist falsch, hat es grössere Diskussionen gegeben.
Und da, bis ich gesagt habe, ja gut, dann machen die Geschichte und wir nehmen meinen Namen raus.
Und ist das passiert?
Einmal.
Ja. Gut. Aber gehen wir noch zu dem Fall, den du gelöst hast oder mitgeholfen hast zu lösen.
Also wie gesagt, der Bekannte hat sich herausgestellt, dass der Bekannte selber der Täter war. In dem hat sich verraten.
Bekannte von dir?
Der Bekannte, also der Sohn von meinem Bekannten.
Aha. Und dann, was hast du gemacht?
Dann habe ich...
Wie hast du das herausgefunden?
Ja, er hat Details gewusst vom Tatort und wie die Leichen ausgesehen
hat. Und das hat er dir erzählt?
Das hat er mir erzählt, hat aber jemand anderen beschuldigt.
Aha.
Aber da habe ich gewusst, er hat Tatort gewusst.
Und dann, was hast du gemacht? Bist du zuerst eine Geschichte gemacht oder bist du zuerst zur Polizei?
Zuerst bin ich zum Vater und habe ihm gesagt, wir müssen die Polizei einweihen. Der war einverstanden, dann bin ich zur Polizei. Und der Blick war damals für mich völlig zweitrangig, weil es halb privat war für mich. Ich habe einmal nur eine Geschichte geschrieben. Aber die Hintergründe schreibe ich jetzt erst mal in dem Buch.
Mann, eben eine Geschichte über einen Suizid?
Nein.
Ah, Aber du schreibst, du hast heute noch Schamgefühl über eine Geschichte, die du gemacht hast.
Aha, das ist etwas ganz anderes. Also, was man nie sollte machen, was ich den Fehler auch gemacht habe, am Anfang, man sollte nie Geschichten machen im Bekanntenkreis.
Eben, aber das ist... Aber
das hat dann mit dem Fall nichts zu tun gehabt.
Aber eben, das war auch ein Fall aus dem Bekanntenkreis, den du da mitgelöst hast, oder?
Genau.
Nein, du hast seltsame Bekannte gehabt, oder viele Bekannte?
Nein, der Bekannte war einfach ein Dorfbewohner, wo ich den Fehler gemacht habe. Und das ist dort, der hat Suizid begangen und ich habe an einem Dorfgerücht bin ich nah, habe ich mich verführen lassen und habe die Geschichte gemacht, die einfach nicht gestimmt hat. Und das habe ich gelernt, nie mehr im Bekanntenkreis und nie mehr ohne eine Geschichte machen, ohne dass man sie verifiziert.
Jetzt weiss man, dass Boulevardzeitungen, die brauchen dann eben je länger, desto mehr Bildmaterial. Ja. Und dann gibt es das bekannte, berüchtigte Witwenschütteln, wo man dann geht und irgendwelche Fotos muss ausreissen, diesen Leuten, wenn irgendein Verbrechen passiert ist. Wie oft hast du das gemacht?
Ich habe es wenig gemacht, weil ich hatte eine andere Methode gehabt, mit Angehörigen in Kontakt zu treten.
Ja, aber du brauchst ja dann Bilder.
Ich frage einfach nach Bildern.
Und wenn sie es nicht geben?
Dann geben sie es nicht.
Aber,
kein Problem.
Ja, aber dann sagt der Chefredakteur, wo ist das Bild?
Nein.
Aber in der Zeitung ist doch das gang und gäbe gewesen, und man hat es ja auch in verschiedenen Fällen ist es auch bekannt worden, oder, wo man es da nicht nennen will, die dich nicht betroffen haben. Hast denn du mit Kollegen über das geredet, dass es da irgendwo auch noch ethische, moralische Grenzen
also
gibt?
Also meine Meinung ist ganz klar, man sollte niemals die Opfersituation ausnutzen und Opfer sind ja auch die Hinterbliebenen.
Eben, die sind dann meistens unter Schock.
Ja, man kann sie fragen, einfach anständig.
Ja.
Und eine Ablehnung akzeptieren und fertig.
Aber hast du nicht Angst, dass ein anderer dann die Geschichte macht und das heimbringt?
Nein, das ist mir gleich.
Aber bist du dann der führende Mann in dem ganzen Bereich
überhaupt
während vielen Jahren?
Nein, ich bin überhaupt nicht der führende Mann. Jeder hat seine eigene Arbeitsethik.
Mhm.
Und die habe ich durchgezogen.
Und aber hast du verkündet, welches deine Ethik
immer.
Ist?
Die haben es immer gewusst.
Und andere haben eine andere Ethik gehabt?
Das ist ja so.
Aha. Sag mal, wie viel... Primeurs, hast du gehört? Sagen wir mal, nein, nicht Primeurs. Mhm. Wie viele Seiten 1 Geschichten? Das ist gezählt worden. Wer also bringt die meisten Seiten 1 Geschichten?
Also, die beste Geschichte habe ich mal gehört von einem von der Polizei, der mir gesagt hat, ich glaube schon, dass du so auf Bild auf die Geschichte bist, ich komme mit der Seiten 1 Geschichte 10'000 Franken Prämie über.
Mhm.
Ich weiss es nicht.
Nein, aber viel.
Ja,
ist der, der am meisten Seiten 1 Geschichten gemacht hat?
Nein. Also, ich habe viele Kollegen jetzt, die jetzt arbeiten, die das super machen.
Aber eben, es gibt wenig Krimi-Geschichten, die jetzt auf Seite 1
kommen. Wir haben auch viel weniger solche Geschichten.
Aber sag mal, jetzt hat sich ja geändert. Wenn solche Geschichten kommen, kommen sie dann sehr oft mit Leuten mit ausländischen Namen und das wird dann politisch ausgenutzt von einer Partei, wo man den Namen da nicht muss sagen.
Ja.
Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja gut, also es ist einfach eine Tatsache, dass wenn du heute Gerichtslisten anschaust über Prozesse, dass einfach, ich sage es jetzt einfach ganz neutral, dass 4/5 von den Namen ausländische Namen sind.
Mhm.
Ob es jetzt Schweizer sind oder Ausländer. Und Tötungsdelikte sind immer noch die prozentual am höchsten sind, ist der Ausländeranteil. Meistens früher der Ausländer gegen Ausländer, also Tötungsdelikte zwischen den Ausländern.
Aber generell ist es zurückgegangen, es sind aber mehr der Prozentsatz von Ausländern.
Immer so gewesen.
Gut. Und,
immer so gewesen.
Aber eben dann ist es natürlich auch politisch irgendwie relevant geworden. Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, das ist einfach so.
Aber man hat jetzt zum Beispiel gesagt, in Zürich, in der Stadt Zürich, dass man die Namen zum Teil nicht bringt, genau aus dem Grund. Was haltest du davon?
Nichts. Aber dann müsste man natürlich, grundsätzlich müsste man dann auch schreiben, was für einen Migrationshintergrund das hat.
Mhm. Und? Du bist der Meinung, das sollte man machen?
Es gehört zur Information, ja. Ich hätte kein Problem.
Du hast kein Problem. Hat es denn einen Fall gegeben, wo du gesagt hast, das ist jetzt zu grausam für mich, das wollte ich gar nicht irgendwie, oder ich darf nicht zu nahe herangehen?
Ja, also ich habe immer versucht, mich nie in die Situation vom Opfer zu versetzen. Das war für mich wie eine Hürde.
Was heisst in der Situation des Opfers? Das Opfer war ja dann meistens da. Gewesen.
Aber was hat das Opfer durchgemacht während der Tat?
Ah, und das ist grausame Sache. Aber du hast es müssen sehen. Ein Gerichtssaal, da sind ja dann Bilder gekommen. Ja. Leute, die misshandelt worden sind und so weiter und so fort.
Drüber schweifender Blick.
Ja,
einfach. Nie einfach so das anschauen so, und gerade einfach so drüber schweifen.
Und warum?
damit es nicht haften bleibt. Ich habe das bei Verkehrsunfall auch gemacht. Ich habe ja hunderte von tödlichen Unfällen fotografiert damals noch, wo wir viel mehr Verkehrstote haben. Da genau gleich an die Unfallstelle geschaut, bis alles zugedeckt war und dann Bilder gemacht und weg.
Aber ist das auch gut, um dich zu schützen, ja. Aber vielleicht hast du dann den Fall nicht richtig können erkennen. Oder eben, wie schwerwiegend ein Fall ist.
Nein, also,
wenn einer da, sagen wir, du hast ja im Buch unter anderem Kinder, die misshandelt worden sind. Ja. Das, eben, aber das ist ja wahrscheinlich dann bei der Beurteilung von der Schwere von der Tat wichtig gewesen.
Ja, das, also, so viel habe ich natürlich schon gesehen. Aber einfach, also, das habe ich natürlich schon gesehen, was da passiert ist. Und das ist ja so, also, bei der, ich habe über 100 Geschworenengerichtsprozesse gemacht. Das Geschworenengericht ist jetzt abgeschafft seit 2010, leider. Damals sind ja Tatortbilder projiziert worden von den Geschworenen. Die haben nur dürfen urteilen, was sie im Gerichtssaal erlebt haben, von Experten, Staatsanwalt und eben Fotos.
Mhm. Und wieso bedauerst du das, dass das nicht mehr ist? Hast du das Gefühl, es war eine faire Form von Gerichtsbarkeit?
Ja, nein, man kann es einfach besser nachvollziehen. Mhm. Also wenn wir heute an einen Prozess gehen, haben wir keine Akten in sich. Wir sehen nur die Anklageschrift vom Staatsanwalt, das ist eine parteiische Aussage. Dann hören wir den Rechtsanwalt, das ist der Anwalt vom Beschuldigten und der Beschuldigte selber. Aber Akten in sich haben wir nicht. Und beim Geschworenengericht haben wir eben alles erlebt.
Also, du beschreibst ja, dass viele Journalisten, offenbar auch von deiner Zeitung, immer das Gefühl haben, dass was der Staatsanwalt schreibt, also die Anklage, dass das richtig ist, immer sich auf diese Seite versetzen.
Also
oder?
Nicht nur von meiner Zeitung. Das ist eine Krankheit von Journalisten, die einfach keine Ahnung haben von Gerichtsbarkeit. Die meinen, die Anklageschrift ist eigentlich schon das Urteil.
Mhm. Aber warum ist das so?
Das ist das Gleiche, wie wenn...
Das ist also nicht irgendwie, dass man versucht, die Wahrheit herauszufinden, sondern dass man Parteimeinung übernimmt.
Nein, dass man einfach falsch... Da hat man einfach zu wenig Sorgfalt. Dass man irgendwie merkt, ich weiss es auch nicht, warum.
Das heisst, dass die Öffentlichkeit wird nicht fair, souverän informiert, doch, in vielen Fällen.
Doch, also von meinen Kollegen von der grossen Zürcher Zeitung, die ich allseits
Jahrzehnte kenne.
Das ist überhaupt kein Problem. Da.
Aber wo denn ist das Problem?
Wenn ich auf die Redaktion gehe, geht es genau um die Schlagzeilen. Oder? Vor Geschworenengericht steht jemand, der beschuldigt wird, hat jemand anderen umgebracht und bestreitet das. Dann darf im Titel natürlich nicht stehen, er erschoss den und den.
Ist ja klar.
Ja, aber das ist etwa die... Ist das,
also, das heisst ja der Mutmaßliche, oder?
Das
oder
der Staatsanwalt behauptet.
Ja, und dann so. Aber das Wort mutmaßlich, wie viel Mal hast du das gebraucht in deiner Geschichte?
Mutmaßlich ist dann schon, während der Strafuntersuchung schon darauf rausläuft, dass er der Täter ist.
Und wie viel Mal hast du dann geschrieben, es gilt die Unschuldsvermutung, bevor jemand verurteilt worden ist?
Das müssen wir eigentlich als Fußnote machen, für die ganze Zeit.
Aber eben, das
machen wir nicht.
Machen
wir
nicht.
Also, doch. Also, wenn es während der Strafuntersuchung ist, versucht man ja auch...
Aber den Satz, wie oft verwendest du den in Sachen, wo...
Ich muss noch gar nicht verwenden.
Wieso?
Wenn ich den Anwalt vom Beschuldigten habe, während der Strafuntersuchung, und ihm das bestritten lasse, muss ich die Unschuldig vermuten.
Ist klar, aber wenn du den nicht hast...
Dann müssen wir schreiben.
Ich rede da mit dem Victor Damann. Er hat 3000 Prozesse verfolgt. Er hat jetzt ein Buch geschrieben, Das Böse im Blick. Wir reden gerade weiter. Was ist der nächste Titel?
Wenn die Nachtigall verstummt vom Udo Lindenberg.
Ich sitze an der Bar mit einem Drink und einer Zigarre. Der schleicht herein, der Sensenmann macht mich blöde von der Seite an. Er kommt, um mich zu holen, die Engel sitzen auf heißen Kohlen. Und auch die Götter haben gesagt, jetzt wird der Panik ein Ende gemacht. Doch ich sag, ich muss ihn noch sehen, das Mikro, wie lass mich schwingen. Jetzt aufhören, werden schlechter Geld. Ich sorry, ich kann hier echt noch nicht weg. Stell dir mal vor, wenn die Nachtigall verstummt, geht ganz Deutschland schwer vom Mund, um zu trauern und zu weinen in schwarzen Tüchern und in Leinen. Wenn die Nachtigall verstummt, geht das ganze Land vom Mund und oben
sehe die Flaggen schon überall auf Halbmast hängen. Die Kanzlerin kniet nieder und fängt an zu flennen. In der Tagesschau ganz eilig sprechen sie ihn so heilig. Und die Plattenfirma in solchen Zeiten kriegt derbe Lieferschwierigkeiten. Wenn die Nachtigall verstummt, geht ganz Deutschland schwer vom Mut, um zu trauern und zu weinen in schwarzen Tüchern und in Leinen. Wenn die Nachtigall verstummt, geht das ganze Land vom Mut.
Udo Lindenberg ist das und bei mir ist der Viktor Damann, Gerichtsreporter. Und in deinem Buch hast du viele berühmte Fälle auch, Fälle, die noch irgendwie hängen bleiben, die du selber mitverfolgt hast oder Jahre später mitverfolgt hast. Und vor allem hat mich berührt der Fall, wo du gemacht hast, Schürmann und Teubelbeiss. Das habe ich als Bub, ist mein erster Fall gewesen. 1951 ist das passiert. Das sind zwei Gangster, Schweizer Gangster in einer Art und Weise, einer Brutalität, die man vorher noch nie erlebt hat, haben dann den Herr Banward, den Banker, verschossen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, man hat dann die gesucht während Wochen. Jetzt kommen die vielleicht auch bei mir vorbei und können mich holen. Und du hast beschrieben, dass auch du da noch irgendwelche Kindheitserinnerungen hast, sogar.
Ja, ja, so auch. Also ich bin am Zürichsee aufgewachsen. Und die haben auch gesagt, vielleicht sagt der Schöp, der Döbelbeiss und der Schümmel irgendwo im Wald, hinter einem Baum.
Eben, hast du das auch miterlebt?
Ja, ich habe irgendwie dort schon gedacht, vielleicht habe ich mal Gelegenheit, mit denen zu reden.
Und das hast du dann Jahrzehnte später gemacht. Die sind dann geschnappt worden nach Schiessereien. Also ganz wilde Sachen, die wir in dieser Form eigentlich fast nie, auch später nicht in der Schweiz erlebt haben. Es war also fast so Chicago-Kriminalitätsmässig ist das gewesen. Und die sind dann ins Gefängnis gekommen, jahrelang. Und das hat dich interessiert, die dann zu treffen. Wie ist das abgegangen?
Also der Döbelbeiss, der hat ja eine Namensänderung gehabt.
Weil er so einen speziellen Namen gehabt hat.
Genau. Der war so gefürchtet, der Name.
Also, und nur schon vom Namen her. Ja, und Schürmann heissen viele, aber Teubelbeiss. Ja, ja. Und der hat das Gefühl gehabt, wenn er rauskommt unter dem Namen Teubelbeiss, dann sagt er, aha, du bist es gewesen. Wie lange war er im Gefängnis gewesen?
Ja, beide haben eine lebenslänglich gehabt. Ich glaube, er hat ja mal einen Angriff noch gehabt auf den Direktor.
Weil das hat ein bisschen verlängert, seinen
Aufenthalt. Ja, weil er hat ja wieder in den Gefangenenkorps. Mhm. Da hat der Direktor gesagt, böse Menschen haben keine Lieder.
Oh, das ist aber auch kein guter Spruch.
Nein,
das
ist kein guter
Spruch. Ja, das ist jetzt also nicht so, irgendwie als Gefängnisdirektor nicht sehr viel, was soll ich sagen, Einfühlungsvermögen.
Ja, so kann man es sagen.
Dann hat er einen Angriff mit dem Messer.
Ja, glaub, mit dem Messer.
Wo hat er denn das Messer hergehabt?
Ja, weiss es.
Beim Essen wahrscheinlich.
Nicht mehr sagen, aber er hat dann ein paar Jahre mehr müssen klopfen. Mhm. Und der Schürmann, der hat übrigens seinen Namen nicht geändert. Aber beim Döbelbeiss habe ich relativ lang, jahrelang, bis ich von irgendjemandem mal als Weihnachtsgeschenk den Namen bekommen habe.
Solche Geschenke kommt noch Polizeireporter rüber. Ich habe noch nie so ein Geschenk bekommen. Das hat mich auch nicht interessiert. Aber du hast den Namen bekommen, hat geheißen Schmied jetzt. Wer hat ihm den Namen gegeben? Hat man ihm das einfach zugestanden?
Ich weiß nicht, ob er den selber hat wollen. Ja. Dann muss ja der Kantonsrat muss dann das beschliessen.
Mhm. Okay.
Und da habe ich ihm dann angerufen. Also, zuerst habe ich ihm geschrieben und da hat mir irgendjemand geschrieben, eine Betreuerin von ihm. Ja, der Herr Schmied, der sei geistig gar nicht mehr fähig, also am Gespräch nachkommen, der schlafe gerade ein. Ich dachte, jetzt läuten wir halt selber an. Und das Gespräch ist dann etwa anderthalb Stunden gegangen, in einem Altersheim. Und dort hat er sehr Angst gehabt, er müsse in ein Pflegeheim, weil er mit dem Magenproblem hatte. Aber nicht umsonst, er hat ja täglich teilweise 7 Tafeln Schoki gegessen, hat er mir erzählt.
Aber nicht im Gefängnis?
Nein.
Vorher? 7 Tafeln Schoki? Ist keine so ausgewogene Ernährung.
Und dann bin ich ja dann, da habe ich ihm versprochen, ich schreibe nichts, bevor er, wenn er lebt.
Ja, also erst nachher, posthum. Und hast du beschrieben, hat er dann über die Taten dort berichtet?
Also er hat den dort, haben die ja beide, die haben den anderen in die Schuld zugeschoben gehabt.
Das Ganze hat noch irgendwie einen ideologischen Hintergrund.
Ja, das haben sie erzählt.
Sie sagen Marxisten, weil sie gegen den Kapitalismus ankämpfen. Darum nehmen sie einen Bankchef und haben ihn als Gefangenen genommen, also als Geiseln und so. Und haben auf die Art und Weise am Banktresor angekommen.
Ja, einfach ein Geldmensch.
Mhm.
Und das ist auch nicht so schlimm, wenn man dann den Geldmensch umbringt.
Aber welcher von diesen beiden war der brutaler gewesen?
Also da verübt hat der Schürmann.
Mhm. Und der also geschossen?
Ja.
Und dann in den Kopf geschossen, aber sie sind ja dann mit ihren, was haben sie, Maschinenpistolen
gehabt? Der Schürmann war ein Mechaniker gewesen und hat dann, nein, der Döbelbeiss und hat die noch gekürzt, damit die besser unter den Mantel passen.
Und hat das also geschafft. Aber gleich, eben der Fall ist geblieben, hat er dann irgendwie, das interessiert dich dann wahrscheinlich, hat er noch Schuldgefühl gehabt oder hat das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen?
Der Schmied hat nichts von dem eigentlich nicht auf die Frage gegangen. Der Schürmann habe ich so wie gehabt. Ich bin bei dem daheim gsi. Der hat das die ganze Wohnung eingerichtet in China. Das war ja in China gsi nachher. Das war ja schon in einem Büro gehabt.
Ah, er hat Karriere gemacht.
Sagen wir mal, begabter Typ. Ja. Auch. Das war vor 10 Jahren. Und dann hat er mir gesagt, habe ich ihm gesagt, wenn ich jetzt den Sohn würde finden vom Bahnwart oder vom Bankdirektor, über mit dem würde ich reden.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, ja, also wenn es dem Sohn etwas würde bringen, würde er das machen. Aber ich habe monatelang eine Spur gesucht von dem Sohn und habe keine gefunden.
Hat er vielleicht auch den Namen gegeben?
Er hat es bereut. Nein, der Bahnwart glaube ich nicht. Aber der Schürmann hat es...
Und was hat er ihm dann gesagt am Sohn?
Dass damals eine andere Zeit war, dass für sie noch das Geld wichtig war und eben, dass sie so eine Widerstandsarmee haben wollen aufbauen.
Aber gell, ein Krimineller, das schreibst du, den kann man nicht erkennen.
Nein.
Oder also an der Physiognomie oder an der Körpersprache und so. Nein. Und du hast ja so viele Kriminelle gesehen, das würdest du sagen, das schafft man nicht irgendwie merken, der hat jetzt so viel kriminelle Energie oder der macht so viele kriminelle Taten.
Also eben mit dem Bekannten, wo ich unterwegs war, der hat ja immer geschwitzt und hat immer müssen auf die Toilette durchfallen und so. Hat natürlich gemünzt auf das, weil sie an seine Frau gebracht worden ist. Der hat immerhin noch irgendwelche Gefühle gezeigt.
Ja, aber die meisten, die du im Gerichtssaal erlebt hast?
Es hat einen gegeben, einen Mann, der wegen einem banalen Parkplatzstreit jemanden verschossen hat. Der hat jetzt ausgesehen wie ein Killer.
Mhm.
Aber das ist nichts.
Also, aber dann gibt es ja andere berühmte Fälle, die du sehr ausführlich beschreibst, zum Beispiel der Fall Bilkay.
Ja.
Das ist ein ungarischer, Tierarzt. Ziemlich bekannt in unserer Region, dem seine Frau ist verschwunden, die hat man dann lange Zeit nicht gefunden. Ja. Und irgendwann hat man dann den Schädel gefunden, auch mit Einschüssen etc. Mhm. Und ist dann in die Kiste gekommen, aber hat nie gestanden, oder?
Nie gestanden.
Und ist zum Beispiel, wo er dann zwischenzeitlich rausgekommen ist, war mal bei mir in einer Fernsehsendung gewesen, bei Tele Zürich, hat also sogar noch Interesse gehabt, der Öffentlichkeit zu erzählen, ich bin unschuldig. Ist er unschuldig gewesen?
Nein.
Nicht?
Nein, hundertprozentig nicht.
Und wieso weißt du das?
Es ist ein ganzer Teppich von Beweisen und Indizien. Also angefangen von, nicht er hat sie vermisst gemeldet, sondern der Brüder. Dann ist es weitergegangen, er hat erzählt, er habe sie noch lebendig, er habe sie noch gesehen in Luzern, bei schönstem Wetter, an der Reuss, an dem Tag war es regnerisch gewesen. Ich habe sie in Deutschland gesehen. Sie sagen in Südafrika bei Schweinefarmer.
Also man hat er erzählt, immer verschiedene Geschichten.
Ja, und in den Briefmarken von Südafrika sind Speichel gefunden, seine DNA.
Dass er die also geschickt hat?
Er hat sie schicken lassen, die Briefe.
Aha.
Also einfach ein...
Aber sehr clever, der Typ. Eigentlich.
Nein, eben nicht clever.
Nicht clever?
Nein, überhaupt nicht.
Aber dann muss man sagen,
sehr
renitent. Er
hat sich in die Sucht ausgelogen.
Aber sehr renitent, aber sehr selbstbewusst immer gewesen.
Ja, das schon. Aber eben, ich habe ihm dann gesagt, dass er sich selber ins Zuchthaus gelogen hat, als er wieder in Halbfreiheit war.
Eben, er war Halbfreiheit und dann ist er gerade noch einmal reingekommen.
Nein, muss ich so sagen. Er war einmal in U-Haft, dann ist er wieder rausgekommen, dann hat man den Schädel gefunden, dann ist er wieder reingekommen, dann ist er verurteilt worden und später, nach etwa 12 Jahren, ist er dann bedingt entlassen worden. Und jetzt habe ich ihn getroffen. Hat er wieder eine Revision wollen.
Genau. Also, und du hast dann irgendwie mit ihm lang geredet. in der Uni-Mensa sind wir dort gewesen. Genau. Warum in der Uni-Mensa?
Ja, er hat gesagt, er hat dort mal eine Vorlesung gehabt.
Aha, also er hat immer noch den wichtigen Mal rausgehängt.
Ja, und hat dort also unglaubliches Zeug erzählt. Mhm. Sein erster Rechtsanwalt hat mit der Bezirksanwältin in ein Lebensverhältnis gehabt. Darum sagt das so raus, dass er verurteilt
ist. Und ist dann aber nachher wieder tätig geworden, hat dann nochmal geheiratet, ich glaube viermal geheiratet.
Vierte Frau geheiratet.
Er hat also immer wieder Leute gefunden, die auf ihn hineingehauen sind.
Ja. Also er hat einfach polarisiert. Die eine Hälfte war ein absoluter Fan von ihm und die anderen haben ihm alles zugetraut.
Ist er der faszinierendste eigentlich gewesen, den du so getroffen hast, der so einen berühmten Fall hatte? Oder hat es noch andere gegeben?
Er war nicht intelligent gewesen, eben, wenn man das denkt, sondern hat sich eben selber überführt.
Hat andere berühmte Fälle gegeben, zum Beispiel den Lardelli?
Ja, also das ist, also, das ist ja interessant. Den Lardelli habe ich ja...
Was ist ihm vorgeworfen worden?
Dreifacher Mord.
Dreifacher. Und er hat gesagt, zwei habe ich gemacht, aber einen nicht.
Einen habe ich gemacht,
aber zwei nicht.
Und ich halte das gar nicht für so unmöglich.
Oh, ja. Ja. Und gut, aber einmal lange, oder?
Ja, natürlich. Aber er hat ja in mit einem Architekt zusammen geschafft und hat dann Freundin ausgespannt und hat dann den umgebracht.
Mhm.
Das gibt er zu.
Ja.
Und dann wird ihm vorgeworfen, eben noch zwei Prostituierte. Ebenfalls in der gleichen Wohnung auch umgebracht. Und das ist eigentlich...
Wie hast denn du ihn erlebt? Also ich habe ihn dann einmal erlebt.
Och, und natürlich narzisstisch bis zu dort.
Hat sich dann anders genannt? Borgatte und was
Borgatte
weiss ich?
Borgatte da Silva.
Ah, genau. Und lebt auch nicht mehr. Gibt es noch andere, wo du Kontakt noch hast? Weil eben, es kommt ja immer wieder vor, gerade jetzt einen Blick an anderen Orten, man bringt alte Gerichtsfälle führen und so, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das stoßt noch auf ein gewisses Interesse, oder?
Also,
wie das immer wieder holt.
Also ich habe jetzt den Fall im Blick von einem 40 Jahre alten Fall, wo ein Tunesier in der Schweiz 5 Tötungsdelikte gemacht hat. Mhm. Unglaublicher Fall. Zuerst 3 Homosexuelle umgebracht und dann ins Gefängnis gekommen, befreit worden von einer Frau. Und dann haben die, um ihre Identität, neue Identität zu annehmen, wieder gemordet, eine Frau umgebracht, die der Prostituierte gelichen hat und noch den Portier von der Jugendherberge in Zürich.
Mhm. Und? Den triffst du ja?
Nein, der ist vom Kanton Genf einfach ausgeschafft worden nach Tunesien.
Aha.
Also,
aber gibt es noch andere? Weil, du beschreibst auch, wie du unter anderem eben mit Leuten von der Staatsanwaltschaft und von den Gerichten damals so privat verbandelt warst, dann hast du Ausflüge gemacht. Aber als Reporter sollte man ja eigentlich ein bisschen Zurückhaltung haben gegenüber allen Kreisen. Zum Beispiel der berühmte deutsche Journalist Friedrich hat gesagt, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und indem du da eben da persönliche Beziehungen aufgebaut hast, du auf eine Art und Weise eine gewisse Neutralität verloren.
Nein, ich kann auch Rechtsanwalt. Ich würde einfach, wenn jetzt beispielsweise der Rechtsanwalt selber in eine Handlung hineinkommt, würde ich einfach in Ausstand treten. Ich würde einfach die Geschichte nicht machen. Und bin mir richtig genau gleich. Aber das ist für mich ein Teil Weiterbildung. Ich kenne viele Juristen, auch Staatsanwälte, wo, wenn ich am Anfang von meiner Karriere Verständigungsfragen hatte, habe ich immer denen können anrufen und die haben mir das erklärt.
Und wie viel weisst du jetzt in juristischer Hinsicht?
Im Strafrecht vielleicht 60%.
Also könntest du fast schon selber irgendwie
Ich kenne sicher die wichtigsten Regeln
vor Gericht auftreten.
Nein.
Weil der Borgatte, der hat ja...
Ja, der hat nicht dürfen auftreten, der ist ja nur Rechtsberater. Das ist auch noch... spezielle Sachen.
Gut, wir reden da mit dem Victor Damann, machen wir noch einen Musiktitel und reden dann noch ein bisschen weiter. Die Zeit ist noch nicht ganz abgelaufen. Was ist der nächste Titel?
El Macho von Mark Knopfler.
Thank you. date has gone home. Now you're left on your own, sweet home. Your tough talking friend split on you in the bitter end, and you look like a fine thing, dear. Yeah, you look like a fine. Say you're a star, that's what the boys all say you are. I don't see much TV, so you don't mean shit to me. But you look like a fine thing, Jerry. Yeah, you look like a
Bei mir ist der Victor Damann, er hat hunderte von Geschichten gemacht über ganz schlimme Menschen und ganz schlimme Fälle. Du bist verheiratet?
Ja.
Wenn du am Abend heimkommst, dann redest du mit deiner Frau, was am Tag durch gelaufen ist, oder?
Ja, aber nur, wenn ich, was ich gepostet habe.
Wieso über das nicht? Nein. Inhaltlich?
Nein, inhaltlich überhaupt nicht. Am Anfang
Warum
habe ich
nicht?
Das gemacht, weil meine Frau, der geht die Verbrechen zu nahe.
Ah ja?
Ja.
Und, aber sie liest dann Zeitung, oder macht sie das, oder liest sie es auch nicht?
Die Art von Lektüre nicht, nein.
Ja, aber interessant, also nein. Die weiss gar nicht, was du gemacht hast, weiss nur, was du gepostet hast in den letzten 40 Jahren.
Ja, bist präzis. Bei meinem Buch hat sie mir einfach die Organisation gemacht, mit Excel-Tabellen, ja. dass ich weiss, welche Geschichte wie viele Stunden braucht und so, einfach die Organisation. Aber
sie hat das Buch nicht gelesen?
Also ich will dir sagen, was lesbar ist in dem Sinn. Es hat ja auch skurrile und lustige Sachen dabei.
Ja, klar. Also du schreibst ja eben, es ist gar nicht gefährlich bei uns jetzt. Viel weniger als früher. Ja. Und du schreibst dort, wenn man nicht in der Nacht zwischen 2 und 6 unterwegs ist, dann passiert einem in der Regel eigentlich in der Schweiz nicht. Also, du nennst das die Stunde der Idioten. Ja. Was passiert in dieser Stunde, in diesen Stunden von den Idioten?
Da gibt's die, also der Spruch hat der Valentin Landmann erfunden, wirklich ein Trefferspruch. Ja, dort kommt es einfach zu, wegen Belanglosigkeiten, zu Streitereien, die regelmäßig fast tödlich ausgehen. Also Messerstechereien, dann das Niederschlagen und dann in den Kopf hineinstampfen. Grauenhaft.
Aber hat es früher nicht gegeben, oder? Das ist neu.
Ja, das ist neu mit den anderen Öffnungszeiten von der
eben früher, um 12 Uhr war die Polizeistunde. Ja,
ja. Heute geht es einfach durch. Und eben, das ist die gefährlichste Zeit. Da werden Banalitäten zu... Also die
Leute verlieren dort einfach die Fassung, weil sie einfach zu sind. Irgendwie zu sind, von Drogen, verladen,
und dann
Gruppendruck
und noch das...
Aber im Allgemeinen kann man dann sagen, dass man eben bei uns eigentlich sicherer lebt, wenn man das nicht macht, als je zuvor.
Absolut.
Also die Gefühle von Unsicherheit und Kriminalität nimmt zu und so weiter, Ausländerkriminalität, da ist man eigentlich nicht so betroffen, wenn man eben nicht sich wie ein Idiot verhält.
Genau. Und wenn man noch würde, was ich ganz wichtig finde, wenn man noch würde, eine neue Betrugsform Einhalt gebieten. Mhm. Also wenn die älteren Leute vorsichtig sind, wenn ein falscher Polizist anruft, Enkeltrickbetrug.
Dass das immer noch funktioniert.
Seit 20, 30 Jahren, es sind mittlerweile gegen 100 Millionen in den letzten 20
Jahren. Mit dem Enkeltrickbetrug?
Ja, aber, ja, nicht nur. Also Enkeltrick, falsche Polizisten, die Romantik-Scan, die Liebesbetrug. Alles ist gleiche Kapitel.
Und wie viele von diesen Fällen werden aufgedeckt?
Immer mehr.
Es gibt schon immer mehr,
wo ältere Leute dann sofort der Polizei anrufen.
Mhm. Und bei den schwereren Verbrechen, wie viel Prozent jetzt von diesen Mordfällen, die du da verfolgt hast, sind dann eigentlich aufgedeckt worden?
Also jetzt, ich würde sagen, weil ja immer noch bei den meisten Tötungsdelikten sind es Beziehungsdelikte. Das heisst, dass sich Täter und Opfer kennen, auf irgendeine Art und Weise. Ja, überwiegend.
Mhm. Aber der Fall von Seewe, oder wie hat der ist nach x Jahren noch nicht gelöst. Wie viel? 5 Tote hat es gegeben?
Man hat ja einen mutmaßlichen Täter, wo man ja die Tatwaffe gefunden hat, in der Küche, bei der Mutter, in der Kucheabdeckung.
Aber was ist passiert dann?
Man hat ihn nie gefunden.
Er ist nie gefunden worden. Und du hast es auch nicht geschafft, ihn zu finden?
Nein.
Bist du ihm dann hinterher?
Nein, aber ich habe einmal einen damals... bevor wir die Waffe gefunden haben, hatte ich eine andere Spur, die verheißungsvoll war. Aber die ist dann...
Aber das wäre schon ein Hammer gewesen, wenn das...
Natürlich, da, wenn man den gefunden hätte.
Also Victor, du schaffst jetzt nur noch 40% für den Bericht, den findest du jetzt noch.
Ja.
Kleiner Job von mir, ja, als ehemaliger Chef.
Okay.
Danke vielmals, das war der Victor Damann gewesen. Das Böse im Blick, das kommt nächste Woche raus. Noch ein Musiktitel von dir.
Skyfall von Adele.
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1.
I wanna talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.